beobachten.
Der Montagabend.
Kurz nach 8.
Hier bei uns im Sky-Studio.
Talk und Tore.
Schau dir das an.
Eine geile Sache.
Bam. Da freue ich mich persönlich sehr drauf.
Frisch, frech, mutig.
Macht Spaß, ist erfrischend.
Habe ich so auch noch nicht erlebt.
Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen.
Kommen fast die Tränen eigentlich.
Viele gute Gespräche.
Zwischendurch soll halt der Spaß schon rennen.
Ich bin immer für einen Spaß zu haben.
Das ist ein Wahnsinn.
Da kann man nur den Hut ziehen.
Montagabend, kurz nach 8, live auf Sky Sport Austria, der Klassiker Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie hier bei uns im Sky-Studio und freue mich, dass Sie heute bei uns vorbeischauen am Tag nach einem echten Thriller in der Fußball-Bundesliga. Der gestrige letzte Spieltag im Grunddurchgang hatte es in sich und am Ende haben sich die beiden Austrias aus Wien und Klagenfurt sowie der SK Rapid für die Meistergruppe qualifiziert und die SV Ried muss in die sogenannte Qualifikationsgruppe im Finaldurchgang. Und diese Situation, diese Entscheidung ist natürlich für unseren heutigen Gast, für den Rapid-Trainer, für Ferdinand Feldhofer mit Sicherheit eine Erleichterung. Schönen Abend, danke fürs Kommen.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Außerdem bei uns der ehemalige Hartberg- und Barnsley-Trainer, die Sturmlegende Markus Schopp. Einen schönen Abend, danke fürs Kommen.
Hallo, schönen guten Abend.
Und bei uns ebenfalls ein echter Rapid-Insider vom Kurier, Alexander Huber. Schönen Abend.
Schönen Abend, danke für die Einladung.
Und wie immer auch an Sie natürlich die Einladung. Falls Sie Fragen haben, Anregungen und unsere heutigen Gäste, dann einfach über die diversen sozialen Kanäle die Fragen stellen, die Wünsche äußern und wir werden versuchen, in den nächsten gut 75 Minuten all das auch einfließen zu lassen. Ferdinand Feldhofer, waren die letzten 24 Stunden die angenehmsten für Sie bisher in Ihrer dreimonatigen Zeit als Rapid-Trainer? Also vom Schmunzeln her schätze ich fast ja.
Nein, also ich habe schon mehrere Stunden als 24 jetzt angenehm in Wien verbracht. Und ja, natürlich war es unser großes Ziel. Bei meinem Amtsantritt war die Ausgangssituation alles andere als einfach in der Liga. Und dass wir es jetzt geschafft haben, freut uns alle sehr, tut gut. Tut unseren Fans gut, tut der Rapid-Familie gut und natürlich uns in der Mannschaft auch.
Mit Sicherheit ein paar Tage auch vielleicht zum Verschnaufen in dieser sicherlich auch angespannten Situation, als es darum gegangen ist, sich für die Meistergruppe zu qualifizieren. Alex Huber, ist Rapid Ihrer Meinung nach verdient in der Meistergruppe?
Also es war richtig knapp. Ich finde auch, dass sich Ried genauso verdient hätte. Klagenfurt war ja kurz auch einmal weg mit der Peter Backl. Dann hat man gemerkt, von oben auf einmal wieder nervös. Er wollte jetzt erst nicht wissen, wie es steht. Dann hat er mitgebracht, okay, jetzt soll etwas passieren. Aber beim Spiel von Klagenfurt selbst wird nichts mehr passieren. Es kommt auf die anderen an. Es war richtig, richtig knapp. Im Endeffekt würde ich aber sagen, es war für Rapid knapp verdient. Also wirklich an der Kippe. Ja. Aber eher schon.
Ja. Jedenfalls neben Rapid auch dabei. Eben die Mannschaften aus Klagenfurt schon erwähnt und die Wiener Austria und eben nicht der LASK und die SV Ried. Markus Schopp, wie bewerten Sie diese Konstellation?
Ja, nachdem ich selbst weiß, wie das ist, als Aufsteiger in dem Rennen dabei zu sein, also es freut mich sehr extrem für die Austria Klagenfurt. Ist natürlich ein riesengroßes, tolles Ereignis für eine Mannschaft, die als Aufsteiger die Ambition hat, in der Liga zu bleiben, das nach 22 Spieltagen zu fixieren. Bitter für Ried, ähnliche Situation letztes Jahr mit Hartberg verlebt, in der letzten Minute der 22. Runde gegen St. Pölten damals den sechsten Platz hergegeben. Diesmal ist das Ried jetzt dann passiert. Das Format bringt natürlich ganz viel Spannung mit sich. Ich glaube, die Mannschaften, die jetzt dann oben dabei sind, die haben sich das verdient. Und die anderen Mannschaften, die unten dabei sind, die werden auch wissen, was sie zu tun haben, um einfach die Liga zu halten. Und ich glaube, dass sowohl oben als auch unten einfach extrem viel Spannung sein wird.
Ja, mit Platz 7 kann man natürlich auch noch sich international qualifizieren. Das hat ja schon der ein oder andere auch geschafft. Bevor wir im Detail über die Bundesliga, über den Finaldurchgang, natürlich über Rapid sprechen, blicken wir auf morgen. Morgen beginnen ja die Rückspiele in der Champions League im Achtelfinale. Und Champions League ist natürlich auch ein Thema, das unsere heutigen Gäste betrifft. Ferdinand Feldhofer, 9 Spiele mit dem SK Sturm. In der Champions League Gruppenphase gespielt. Das Debüt war ja auch unvergesslich, oder? Wir haben sogar ein nettes Foto da im Hintergrund. Ich sage nur Marseille. Und der Mann mit dem grauen Haupthaar, Fabrizio Ravanelli, der hat damals, glaube ich, dem jungen Ferdinand Feldhofer ein bisschen den Schlaf geraubt, oder?
Nein, ganz im Gegenteil.
Ja, aber da hat er erzählt.
Ja, also gut ausgeschaut, glaube ich, habe ich nicht im Nachhinein. Also, Trainer Ivica Osim damals hat es ganz spannend gemacht mit der Aufstellung immer und bis zum letzten Moment gewartet. Und ich kann mich ganz gut erinnern an den Moment. Also ich bin in die Kabine gekommen, waren ja immer weit mehr Spieler mit, als wirklich dann am Papier gestanden sind. Und es war nicht selbstverständlich, dass man dann immer dabei ist, vor allem nicht für mich. Und ich habe nur bei den Ersatzspielern geschaut, ob ich dabei bin. Und war ich nicht und war dann natürlich brennhass. Bin raus und denke, alles ist schlecht. Und dann ist der Rheinmeier Hannes, kann ich mich erinnern, gekommen. Und hat gesagt, Ferl, du spürst. Und ich habe mir gedacht, der hackt mich sicher, halt die Pappen und ja. Und dann, ja, dann war es soweit. Und habe ich nicht viel Zeit gehabt, zum nervös sein.
Ja, also unvergesslich, wie man merkt. Das heißt, die Gedanken, und jetzt fragt man ja jeden, der mal diese Hymne auch auf dem Feld gehört hat, das ist dann schon auch wirklich ein besonderer Moment, oder? Champions League-Atmosphäre.
Ja, ein Traum, dass ich das erleben habe dürfen, wirklich diese Zeit da mit Sturm Graz, mit Maxl. Und ja, ich bin da wirklich als sehr, sehr junger Spieler dazugekommen, habe einfach von den gestandenen älteren Spielern, Markus war ja da auch noch eher ein jüngerer Spieler, sage ich mal, in der Gruppe, aber was ich da mitnehmen habe können und auch von dem Trainerteam damals lernen konnte, also ja, das vergisst man nicht und ist mir sehr dankbar.
Ja, Markus, Sie waren ja da nicht dabei bei dem Spiel, verletzt, glaube ich.
Gesperrt wahrscheinlich.
Oder gesperrt, das war das erste Gruppenspiel, ich hoffe nicht, dass Sie gesperrt haben. Aber dann auch natürlich mit dabei und dann in dem Jahr, glaube ich, ist man Dritter geworden in der Gruppe, im Jahr darauf gab es ja dann den Gruppensieg. War natürlich auch für Sie ein besonderer Moment, diese Champions-League-Zeit mit Sturm, aber wie hat sich der junge Feldhofer da gezeigt?
Ja, natürlich, ich meine, der Ferl hat das dann viel gesagt, das war einfach ein Moment, den der Ferl sich wahrscheinlich so nicht erwartet hat. Aber ich glaube, dass sich der Trainer dabei schon was gedacht hat, weil er einfach über den Trainingsprozess Entwicklung erkennen konnte. Und deswegen ist es natürlich eine riesengroße Geschichte. Ich kann mich damals erinnern, es hat ja der Roman Wallner gegen Inter Mailand debütiert. Also er hat in diesen Spielen oft dazu geneigt, einfach Entscheidungen auch zugunsten der jungen Spieler zu treffen. Und die Jungs haben das großartig gemacht und waren ein ganz wichtiger Teil unserer Gruppe. Und sind auch alle ihren Weg gegangen, wenn jetzt nicht unbedingt alle noch bei Sturm, aber sie sind ihren Weg gegangen.
Ja, und morgen ist natürlich auch wieder die Möglichkeit für ein österreichisches Team, etwas Historisches zu leisten, nämlich sich erstmals fürs Viertelfinale, seitdem es die Champions League in dieser Form gibt, zu qualifizieren. Der FC Salzburg also auswärts im Stadion von Bayern München in der Allianz Arena im Einsatz. Nach dem 1:1 im Hinspiel, was erwarten Sie, Ferdinand Feldhofer, von den Salzburgern? Gibt es eine Chance? Die gibt es immer.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja gesehen im ersten Spiel, wie nah sie dran waren an den 3 Punkten. Und ich drücke ganz fest die Daumen und ich hoffe, sie schaffen die Hürde.
Ja, heute gab es also das Abschlusstraining der Salzburger, aber auch des FC Bayern. Dazu die letzten offiziellen Medientermine. Und Constanze Weiß war heute den ganzen Tag über in München und bringt uns jetzt auf den letzten Stand der Dinge.
Einen wunderschönen Abend aus der Allianz Arena, wo ja in gut 24 Stunden das 8. Finalrückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Salzburg steigt. Und für die Salzburger ist es das wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte. Und wenn Sie sich erinnern, wie oft wir Ihnen das schon erzählt haben im Laufe der Saison, dass es das wichtigste Spiel ist, daran kann man ganz gut erkennen, was die Salzburger schon alles geleistet haben in dieser Champions League-Saison und wie weit sie gekommen sind. Die Vorbereitungen, das wissen Sie alle, die waren nicht die besten, denn es gab ja diesen Corona-Cluster bei den Salzburgern. Da ist aber die gute Nachricht, dass ja bereits am Wochenende ein Großteil der Spieler bereits wieder zurückkommen konnte, ein Comeback gegeben hat. Aber es gibt trotzdem einige Fragezeichen hinter 3 Spieler, die nicht unwesentlich sind, hinter Noah Okafor, Benjamin Šeško und Omar Solé. Und bei Noah Okafor, das hat Matthias Jeißler heute Nachmittag bekannt gegeben, ist es sich nicht ausgegangen. Also der wurde gar nicht mitgenommen nach München. Allerdings, die anderen beiden, die sind dabei. Wie schaut es da aus, Matthias Jeißler? Wie gut sind die Hoffnungen? Wie groß sind die Hoffnungen, dass sich das für morgen ausgeht?
Es ist tatsächlich eine Entscheidung auf Messerschneide. Wir wollen natürlich nicht dieses Risiko eingehen, dass da was passiert. Trotzdem geben wir beiden nochmal die Möglichkeit, sich heute zu zeigen. Der ein oder andere hat zuletzt schon mittrainiert, so wie Benji zum Beispiel. Bei den anderen ist es einfach fraglich, ja, ob das jetzt nochmal klappt. Wir werden sie testen. Wir werden auch längere Sprints mal einbauen, sodass wir wirklich dann eine fundierte und hoffentlich richtige Entscheidung treffen können.
Ja, und während die Salzburger am Wochenende sich ja ein gutes Gefühl holen konnten für dieses Spiel mit dem Sieg in der Bundesliga, sind die Bayern nicht über ein 1:1 gegen Bayer Leverkusen hinausgekommen. Und man hat schon gesehen, vor allem nach dem Gegentreffer, dass sie die eine oder andere defensive Schwäche offenbart haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo die Salzburger ansetzen müssen, dass die Bayern verwundbar sind und dass man die wenigen Chancen, die sich morgen bieten werden, dass man die auch nutzen muss. Und dann kommt vor allem das große Aber aus Salzburger Sicht, denn Manuel Neuer, der soll wieder fit geworden sein. Der hat bereits zweimal mittrainiert und wird morgen am Start sein, Julian Nagelsmann, wenn alles heute Nacht nach Plan verläuft.
Ja, Stand jetzt, ja. Natürlich muss man noch mal abwarten, was über die Nacht passiert, weil so ein operiertes Knie natürlich immer auch reagieren kann. Heute war sein zweites Mannschaftstraining. Das sah alles gut aus. Und wenn die Reaktion jetzt ausbleibt, wovon wir ausgehen und was wir natürlich alle hoffen, dann wird er morgen auch spielen.
Ja, also Manuel Neuer morgen vermutlich im Tor der Bayern. Und bei der Pressekonferenz, da wurde Matthias Jeißle von vielen Journalisten darauf angesprochen, ob denn das irgendwas ändert an der Herangehensweise für seine Mannschaft. Und da hat er gemeint, nein, natürlich nicht. Und die Jungs, die müssen das als geile Challenge sehen. Es ist doch eine geile Challenge, gegen einen der besten, wenn nicht sogar den besten Torhüter der Welt spielen zu können. Also er wird ihnen versuchen, das mitzugeben. Und dann geht's morgen hier los. Wir freuen uns auf dieses spannende Spiel dann morgen.
Ja, danke nach München. Naja, ob das dann tatsächlich so unter Anführungszeichen geil wird, werden wir sehen. Morgen jedenfalls live bei uns ab 19.30 Uhr. Die Vorberichterstattung ab 21 Uhr, dann das Spiel Bayern gegen Salzburg. Mit Markus Schopp ist im Einsatz im Stadion. Also Manuel Neuer spielt. Wie bewerten Sie das?
Ja, ich glaube, allein die Tatsache, dass sich der FC Bayern so bemüht, den Manuel Neuer für das Spiel fit zu bekommen, zeigt, was sich Salzburg erarbeitet hat, würde man vermuten, dass man einfach mit so einer Verletzung ihm die Zeit gibt, in den Prozess wieder reinzukommen. Aber scheinbar ist es den Bayern sehr wichtig, diesen Spieler für sich in ihren Reihen zu haben. Und ja, ist für mich schon auch ein Zeichen dessen, was sich Salzburg über die letzten Jahre erarbeitet hat.
Ja, die Defensive ist ja mit den Bayern immer ein Thema gewesen. Alex Huber, kann Salzburg nochmals derartig den FC Bayern fordern? Denn die Frage ist ja auch, es gab den Corona-Cluster bei den Salzburgern und wie sich das natürlich auch auf die Spiele auswirkt.
Ich glaube, dass der Corona-Cluster gerade noch rechtzeitig vorbeigegangen ist und ich schätze schon, dass die Salzburger Offensive wieder Probleme für die Bayern bereiten kann, weil wenn es etwas gibt, was sie nicht wollen, dann ist es, dass eine Mannschaft früh drauf geht und mit sehr viel Speed und mit sehr viel Geradlinigkeit die Bayern attackiert. Also wenn man nur hinten steht und wartet, dann kann man nur verlieren gegen die Bayern und das wird Salzburg ganz sicher nicht machen. Also man hat schon gesehen, dass sie immer wieder gegen sehr, sehr gute Mannschaften zu Chancen kommen durch ihre spezielle Spielweise und ich glaube, sie werden auch morgen Chancen haben.
Apropos Corona, Ferdinand Feldhofer, mit dem WAC vor 1,5 Jahren. Gab es ja bei den Kärntnern, als sie Trainer dort waren, dieses Corona-Cluster und dann, glaube ich, war Zagreb das Spiel. Mhm. Wie darf man das verstehen? Natürlich ist es individuell und unterschiedlich, aber die Leistungsfähigkeit ist schon beeinträchtigt, auch wenn man sagt, man ist wieder negativ und also quasi gesund.
Also bei uns war es dann wirklich so, dass in kürzester Zeit eben die Spieler vor dem ersten Zagreb-Spiel ausgefallen sind, 7 oder 8. Und dann wir direkt nach dem Zagreb-Spiel in der Kabine, in den Dressen, neue Tests gemacht haben und dann eigentlich ja, von 11 Startspielern 10, glaube ich, positiv waren. Und dann haben wir im ganzen Verein, glaube ich, 50 Leute gehabt, die es gehabt haben, bis auf 1, 2, 3. Und wir haben dann ganz klar gemerkt, dass wir schon 2, 3, 4 Spieltage gebraucht haben, bis wir wieder die normalen Laufwerte erreicht haben. Und ich hoffe, das geht sich aus.
Ja, das ist die große Frage bei den Salzburg. Wir haben es gehört, also kein Okafor. Solé ist natürlich fraglich. Ich glaube, das wird natürlich auch ein Thema sein, wie die Defensive bei Salzburg imstande ist, sich zu behaupten, nämlich die Innenverteidigung.
Ja, das wird sicher wieder ein Schlüssel zum Erfolg sein. Denn ich gehe davon aus, der Lewandowski wird nicht noch einmal 90 Minuten so spielen wie im Hinspiel.
31 Ballkontakte, glaube ich, hat er gehabt.
Ja, aber er war einfach kein Faktor. Ja. Und Lewandowski, den kennt man einfach anders. Und ich gehe davon aus, dass der ja, ein anderes Spiel auf den Platz bringen wird wie in Salzburg. Ich gehe davon aus, dass es einfach in der Art und Weise des Spiels ganz wichtig sein wird, dass Salzburg diesen Druck, den sie über 45, 50 Minuten im Hinspiel aufgebaut haben, über 90 Minuten auf den Platz bekommen und dann ist was möglich. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat einfach die Bayern, die haben ja, ganz, ganz viel Qualität. Das hat man in der zweiten Halbzeit nachher in Salzburg ja gemerkt. Aber was sie nicht wollen, und das ist einfach dieses permanente Anlaufen, dieses immer intensiv als Block gegen den Ball zu arbeiten. Und
das wird die Aufgabe sein der Salzburger.
Ja, K.O.-Spiel also morgen für die Salzburger zu sehen bei uns auf Sky. Auch gestern gab es eine Art K.O.-Spiel für den SK Rapid Ferdinand Feldhofer. Am Ende ein souveränes 13:0, könnte man sagen, gegen Klagenfurt. Welche Erkenntnis haben Sie gewonnen von diesem Spiel, abgesehen davon, dass man in der Meistergruppe steht?
Na, dass wir große Unterstützung gestern bekommen haben von unseren Fans, dass wir das auch sehr positiv umwandeln haben können und von Anfang an eigentlich alle bereit waren. Bis auf wenige Kontersituationen von Klagenfurt wird es wirklich beherrscht haben, das Spiel, und ich glaube auch der Sieg war hochverdient.
Ja, wir können auch nochmals den Blick werfen auf die gestrigen drei Treffer. Der Rapidler, Doppeltorschütze, ja, ein neues Gesicht. Zimmermann, werden wir den noch öfter hören, Alex Huber?
Ganz sicher. Also das ist halt dann auch oft, dass es im Fußball wirklich ganz, ganz schnell geht. Jetzt haben wir zweieinhalb Jahre lang darüber gesprochen, wie wichtig der Taxifund das für Rapid ist mit seiner Spielweise. Man muss jetzt aufpassen und jetzt nicht den Bernhard Zimmermann als den neuen Taxifund das bezeichnen, aber er hat eine ähnliche Spielweise. Er kann den Gegnern ähnlich unangenehm sein. Man sieht beim Abschluss, er überlegt nicht lange, hat ein gewisses Gefühl für die Tore. Er war U18-Torschützenkönig und die österreichische U18-Liga ist wirklich nicht schlecht. Das heißt, da ist viel da, jetzt ist das Selbstvertrauen da und auf einmal ist der Taxifund das wahrscheinlich kein großer Faktor mehr und man wird wahrscheinlich im Verein eine Lösung suchen, damit man vielleicht diesen Transfer dann nach Washington doch irgendwie über die Bühne kriegt, sodass für alle Beteiligten das in Ordnung ist. Weil, bin mir ganz sicher, der Trainer wird jetzt den Bernhard Zimmermann forcieren und immer den Taxi Funtas.
Ja, der Taxi Funtas immer gleich. Wir haben noch den dritten Treffer von Treuf gesehen, vom Leihspieler aus Alkmaar. Aber dann bleiben wir vielleicht gleich bei Zimmermann. Tut das auch einem Trainer gut in einer Phase, wo er neu ist bei einem Club, wenn er einem jungen Spieler das Vertrauen schenkt und der bringt das dann auch im zweiten Spiel, im ersten sehr wohl auch wenn er noch nicht erfolgreich war, aber von dem, was er gezeigt hat, und im zweiten Spiel dann auch noch als Torschütze zurück?
Ja, die Überlegungen waren einfach, dass wir unser Spiel analysiert haben, auch mit Ferdi Treuf ein bisschen einen anderen Spielertypen jetzt da in der Gruppe haben. Und ja, wir sind zu dem Entschluss gekommen im Trainerteam, dass wir so einen Typen wie den Berni dort einsetzen wollen, sollen. Und dass das dann so aufgeht, neben dem Ferdi, sind wir natürlich überglücklich. Aber ich glaube, es ist nicht nur der Berni jetzt da, der als junger Spieler jetzt Fuß gefasst hat. Wir haben auch schon den Moritz Oswald jetzt da gesehen im Frühjahr. Andere Junge, Niki Hedl, Moormann, Auer, Aiwu ist auch noch immer erst 20. Also ich glaube, gestern haben wir unsere jüngste Mannschaft gehabt in dieser Saison.
Nicht nur in dieser Saison, Ferdinand Feldhofer, weiß nicht, ob Sie es wissen, das war die jüngste Startelf des SK Rapid seit 5 Jahren.
Oh, das habe ich nicht gewusst. Ja, ja, ich glaube, das bestätigt uns, muss man jetzt einfach sagen. Die Vereinsspitze, Sportvorstand, Management und natürlich wir als Trainerteam gehen diesen Weg. Wir haben uns da gemeinsam dafür entschieden und ja, uns ist auch bewusst, dass das nicht nur mit Jungen gehen wird. Wir werden Stützen brauchen, auch ältere Spieler, an denen sich die Jungen auch festhalten können. Aber ja, wir gehen diesen Weg. Es wird nicht immer nur bergauf gehen, aber wir halten daran fest.
Wegen der Erkenntnis, die ich da gemeint habe, wollte ich eigentlich auch darauf hinaus, ist es auch so ein Punkt, dass Sie eben auch gesehen haben, eine zweite echte Spitze macht es einfacher. Krühl ist nicht der Stürmer vielleicht in der Position und Kara ist nicht mehr da.
Ja, also hätte uns im Dezember wer gesagt, Kara ist nicht da und Funtas nicht einsatzbereit, hätten einige wahrscheinlich gesagt, wir können kein Spiel mehr gewinnen, weil es sind, glaube ich, 2/3 der Scorerpunkte.
Über 20 Scorerpunkte,
ja. Ja, und das nicht nur über ein paar Monate, sondern wirklich über Jahre in dem Fall. Und Krühl übernimmt extreme Verantwortung, die muss man da wirklich hervorheben. Es lastet Riesendruck auf ihn. Er muss einfach jetzt in große Fußstapfen das übernehmen. Und das macht er, er geht auch voran und entwickelt sich auch immer mehr zum Führungsspieler. Ja, dass andere diese Rolle dann natürlich, diese Chancen bekommen, ist auch klar, dass es dann so aufgeht. Macht es für mich natürlich noch einfacher, aber ja, trotzdem am Boden bleiben und es wird nicht immer nur bergauf
gehen. Ja, es hat ja nicht alles geglänzt, darüber reden wir auch noch, es gab ja auch Niederlagen. Markus, wie gefällt Ihnen im Moment Rapid, seitdem Ferdinand Feldhofer 3 Monate, 10 Spiele das Sagen hat?
Ja, das hört sich heute immer noch so leicht an, wenn man jetzt dann das Ziel erreicht hat, in die Meistergruppe zu kommen, zu sagen, Fontas ist nicht einsatzbereit, aber das sind ja Themen, die einen Trainer ja permanent beschäftigen. Und ich glaube, der Ferl hat die Mannschaft übernommen in einer sehr schwierigen Phase der Meisterschaft. Ich kann mich erinnern, das erste Spiel war das Derby gegen die Wiener Austria. Dann war gleich das internationale Spiel in Gent. Also das war schon so ein Einstieg, wo sehr viel in eine Richtung oder in die andere Richtung gehen kann. Und ich glaube, was man von Anfang an gesehen hat, vor allem jetzt im Frühjahr, war einfach, dass die Mannschaft ja, schon beginnt, die Dinge vom Ferl umzusetzen. War es am Beginn der Meister, jetzt dann im Frühjahr, die Konstellation so, dass es vielleicht nicht über 90 Minuten spürbar war. Es waren so 50, 55, 60 Minuten, wo man einfach gemerkt hat, die Mannschaft glaubt an die Ideen, die Mannschaft ist davon überzeugt. Und mit dem Spiel gegen Sturm, glaube ich, war das noch so ein bisschen der Moment, wo das auch über 90 Minuten relativ gut funktioniert hat. Und wenn man sich allein das erste Tor gestern hernimmt, eine Sekunde, wo einfach eine Balleroberung ist, wo sofort der Zimmermann die Tiefe attackiert, wo der Ball hinter die Abwehrkette reinkommt, Das ist Handschrift Trainer und dementsprechend glaube ich mir ist es ganz wichtig, dass die Mannschaft über die Erfolgserlebnisse beginnt zu verstehen, wie sie funktionieren können, wie sie erfolgreich sein können. Und dann sind Themen wie Ullmann-Abgang, Kara-Abgang, Fontas nicht verfügbar, das sind Themen, die auf einmal nicht präsent sind, aber die für die meisten Fans vor ein paar Wochen wahrscheinlich undenkbar gewesen wären. Und das ist noch das Angenehme für einen Trainer noch in der Situation, einfach noch sich bestätigt zu fühlen, einfach einen Weg vorzugehen, der in die richtige Richtung geht. Und junge Spieler, Moormann, Zimmermann, Hehl im Tor, viele Spieler, die einfach jetzt einen riesengroßen Schritt machen, die das Gefühl bekommen, einfach in dieser Idee den nächsten Schritt mitgehen zu können. Und deswegen, ja, ich glaube, passt vieles noch nicht, aber ich glaube, dass ganz, ganz viel in die richtige Richtung geht und das ist positiv.
Alex, was haben Sie an Veränderungen festgestellt, sowohl in die positive als auch vielleicht in eine Richtung, wo man sagt, wie schon angesprochen wurde, es gab ja auch das Cup aus, es gab das Aus gegen Vitesse in der Conference League.
Ja, also ich würde sagen, es hat sich mehr geändert, als man vielleicht auf den ersten Blick erkennen kann. Das Negative gibt es auch, ist meiner Meinung nach relativ kurz. Das sind zwei Entscheidungsspiele, die beide schiefgegangen sind. Hartberg Cup und Vitesse auswärts. Grundsätzlich bin ich dafür, dass ein Trainer mutig ist, auch Taktik, System, Formation ändert, aber das hat einfach nicht gegriffen. Also in Holland erste Hälfte ist Rapid nur hinten nachgelaufen, obwohl es eigentlich eine sehr offensiv ausgerichtete Aufstellung war. Hartberg, ich glaube, jetzt kann man es erzählen, ich kenne da ein paar Leute in Hartberg, die haben die Aufstellung gesehen und einer hat mich gefragt, ist das wirklich eine Raute bei Rapid? Und ich habe gesagt, ja, ich denke doch. Und ich habe gesagt, ja, aber ist sich da keine Raute bei diesen Spielern? Da ist Lubicic und Funtas, glaube ich, relativ kurzfristig ausgefallen. Und die Raute ist eben einfach nicht so einfach zu spielen. Und ich habe mir schon gedacht, okay, ob das gut geht. Der Anfang war richtig stark, dann hat sich der Max Hoffmann verletzt, wo ist noch hinten? Und auf einmal hat das überhaupt nicht mehr zusammengepasst.
Fehler 1-1 und das ist gekippt.
Und das Spiel ist gekippt. Das heißt, das waren zwei Entscheidungsspiele, beide mal in die falsche Richtung. Und ansonsten muss ich sagen, waren diese ungefähr 100 Tage durchwegs positiv. Das war das Auftreten, also vielleicht als Erklärung. Bei Rapid wird immer sehr viel geraunzt. Man sagt, bitte, der Wiener raunzt generell gern. Und ich glaube, der Trainer als Steirer hat das wahrscheinlich auch schnell erkannt. Das ist ein bisschen eine negative Energie im Verein. Corona, keine Fans da. Zweimal Zweiter, aber niemand feiert mit, weil niemand kommen darf. Also es war alles ein bisschen mühsam. Und mir ist aufgefallen, dass bei jedem öffentlichen Auftritt und auch wenn man so gesprochen hat, war immer eine positive Grundhaltung da, auch wenn die Situation nicht einfach war. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann in so ganz engen Situationen wie gestern dieses Klagenfurt-Spiel, wenn man da vorher positiv drauf ist, dann kann das, glaube ich, auch die Mannschaft in so einer Drucksituation stützen. Und das hat sich gestern gezeigt. Also gestern war das wirklich stabil zum ersten Mal und gegen eine gar nicht so schlechte Klagenfurt-Mannschaft ein souveräner Sieg. Das heißt, da ist einiges passiert, abseits von den Ergebnissen und natürlich auch der Einbau der jungen Spieler. Die beiden Trainer haben es, glaube ich, in ihrer Karriere selbst erlebt. Und wenn man zurückdenkt, Zocke Barisic, wie viele Junge auf einmal dann von Rapid Rapid Amateure hat es damals noch Kasten raufgekommen sind und alle haben gesagt, ist das nahe, kann man reden. Frenkie Schinkel hat in der Kolumne geschrieben, Rapid spielt gegen einen Abstieg. Dann sind sie Zweiter geworden. Nächstes Jahr waren, glaube ich, 40 Scorerpunkte weg, wieder Zweiter geworden. Im dritten Jahr wären sie vielleicht Meister geworden, wenn der Robert Beric geblieben wäre. Also bei der Austria sieht man es, ein halbes Jahr und die Jungen funktionieren. Also ich bin wirklich dafür, dass man, wenn man gute Talente hat, dass man die fördert. Und das wird jetzt noch stärker als in den letzten Jahren gemacht. Es kommen wirklich wahnsinnig viele gute Junge nach. Man sieht das bei Rapid 2. Und das war jetzt, glaube ich, so ein Knackpunkt. Mit der Meistergruppe ist der Druck nicht ganz so groß. Mhm. Jetzt kann man die Jungen reingeben. Und ich glaube, dass jetzt vieles wieder in die bessere Richtung gehen kann und der Trainer nicht immer so bewusst positiv sein muss, damit er das Negative dahinter überdeckt.
Gut, ich glaube, Druck gibt es immer bei Rapid. Ich glaube, wir können auch darüber sprechen, ob das eben der Weg, der jetzt ist, alternativlos ist. Es ist einiges angesprochen worden, Ferdinand Vetter, über das wollen wir jetzt auch gleich ausführlich sprechen, wollen uns vielleicht vorher zunächst einmal noch diese Fakten bildlich ein wenig näher bringen. Also mehr als 3 Monate ist Ferdinand Feldhofer jetzt Rapid-Trainer und wie schon angesprochen, hat von Anfang an viel Optimismus mitgebracht. Aus 3 Bewerben ist mittlerweile einer übrig geblieben, die Bundesliga. Und da kann eben Rapid seit gestern zumindest einmal kräftig durchschnaufen, Markus Klima.
Wien-Hütteldorf, gestern Abend kurz vor 7. Geschafft. Minimalziel erreicht.
Die Jungs haben sich das wirklich verdient und können wirklich stolz sein, weil es war alles andere als einfach. Seit meiner Ära war wirklich jedes Spiel zu liefern in der Liga und das haben sie wirklich sehr gut gemeistert.
Gemeistert, Meistergruppe. Hört sich zumindest so an, wie Rapids Anspruch.
Ja, natürlich wollten wir das zu erreichen. Also wir haben gewusst, dass wir eigentlich das Leben uns die ganze Saison schon selber schwer gemacht haben. Und ja, trotzdem musst du halt im Endeffekt oben dabei sein.
Rapid. Vertrautes Umfeld, andere Zeit.
Ja, bist du narrisch. Das hab's noch nicht lang, oder?
Vieles läuft heute anders als noch damals.
Ist doch narrisch. Sachen gibt's.
Nur die eigenen Gedanken, Ziele und Pläne, die ändert niemand.
Die Ansprüche sind natürlich sehr hoch und jetzt gilt es einmal als allererstes, schnellstmöglich die Top 6 abzusichern. Ich fordere von Ihnen schon die Winnermentalität. Ich nenne das einfach ja, ein Champion zu sein. Mein Ziel und meinen Planungen ist noch nicht erreicht. Ich will mit meiner Art und Weise, mit meinem Denken, mit meinen Grundsätzen, mit meinen Werten hier Erfolg haben. Rapid soll sicher nicht meine letzte Station sein.
Die erste Station des neuen Jahres, Cup, Endstation Viertelfinale. Große Ziele Europacup, überwintert ja, aber in der Conference League Endstation Arnheim.
Sehr enttäuschend. Ich glaube, wir sind mit sehr großen Hoffnungen herkommen und dass wir jetzt ausgeschieden sind, ist sehr schmerzhaft.
Wenn einem droht, dass schon am Anfang des Jahres alles durch die Finger rennt.
Im Endeffekt war es halt einfach zu wenig. Dementsprechend sind wir enttäuscht. Jetzt.
Die Liga. Der Frühjahrsauftakt gegen Salzburg verpatzt, aber sonst noch nichts verspielt.
Wenn wir so auftreten wie heute, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Top 6 schaffen.
Rapid beißt sich rein, wird endlich auch einmal belohnt. Rapid versteht spät, aber Rapid versteht.
Wir haben einfach heute das gemacht, was der Trainer von uns verlangt hat. Wir waren vorn wirklich aggressiv und sind einfach im Kollektiv aufgetreten. Da ist das System relativ egal, ob jetzt Dreierketten, Vierer- oder Fünferketten.
Und tatsächlich, Rapid schafft's. Ferdinand Feldhofer übernimmt Rapid auf Platz 8 und qualifiziert sich gerade noch für die Meistergruppe. Ob Peter Packhult dazu gratuliert?
Wenn Rapid mit Platz 6 um Platz 6 kämpfen muss, dann kann irgendwas nicht stimmen. Dann muss irgendwas in der Vergangenheit passiert sein. Also, es kann nicht sein, dass Rapid mit dem zweitgrößten Budget am letzten Spieltag raffen muss, dass unter die ersten 6 kommen.
Rapid zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Im Januar.
Wir wollen auch international weiterkommen und da auch am besten ins Finale oder mehr.
So wie gestern. Mehr, immer mehr.
so erfolgreich wie möglich natürlich. Wenn es geht, wollen wir Meister werden. Also die Ziele sind hoch.
Das ist schön. Das ist das Schöne am Fußball, oder? Man kann zu Tode betrübt sein, am nächsten Tag spricht man schon vom Meistertitel, oder? Gab es da ein extra Gespräch mit Bernhard Zimmermann oder folgt das erst?
Ja, noch nicht, aber ja. Das passt schon.
Aber er darf weiterhin zu Interviews kommen, oder? Weil ich finde es sehr erfrischend, muss ich sagen.
Ja, selbstverständlich, wenn einer zwei Tore schießt in seinem zweiten Spiel vor über 20.000 Fans, also warum nicht?
Ja. Ist für ihn natürlich auch ein schöner Moment gewesen. Ferdinand Feldhofer, all das, was Sie bisher erlebt haben in diesen knapp 100 Tagen, ist es schwieriger gewesen bisher als erwartet? Sie wirken nach außen immer nur so ruhig, aber ich meine, es ist ja doch schon relativ viel vorgefallen, kann man sagen, obwohl es nur 10 Spiele waren. Aber lauter Endspiele eigentlich.
Ja, also hätte alles gepasst, wäre wahrscheinlich auch kein Trainerwechsel vollzogen worden. Man muss das jetzt, glaube ich, schon ganz nüchtern analysieren. Rapid hat die Punkte am Anfang der Saison einfach liegen gelassen. Und ich denke, sie haben noch nie so viele Europacup-Einsätze gehabt, 14 in einer Saison. Ja, und wie man sieht, LASK hat sehr viele Europacup-Einsätze. Rapid, Sturm hat jetzt damit der Dreifachbelastung auch viele Punkte liegen lassen. Der einzige Unterschied, die sind besser gestartet. Mhm. Und die machen das großartig, haben dann auch ein bisschen fatal gehabt. Und ja, das ist einfach so. Und da muss man drüber kommen. Es ist Salzburg, okay.
Aber das war vor Ihrer Zeit, bevor Sie bei Rapid waren.
Ja, aber bei mir.
In dieser Zeit jetzt, wo Sie sind, waren all die Dinge, auch wenn Sie den Club aus Ihrer aktiven Zeit kennen, war der Druck dann trotzdem ein anderer, als Sie ihn bisher gekannt haben, nämlich aus Lafnitz und aus Wolfsburg.
Ich glaube, Druck hat man ja in der untersten Liga auch immer als Trainer. Ich habe so erwartet. Ich habe schon gekannt aus meiner Spielerzeit. Ich weiß, wie manche Mechanismen in Wien funktionieren. Hätte mich auch nicht eingelassen, hätte ich diese Infos vielleicht noch nicht gehabt, diese Erfahrungen. Schoppe hat es kurz angesprochen, erste Woche, erstes Spiel, Davi zu Hause, Genk auswärts, gewonnen und dann bei der Admira eigentlich Pflichtsieg, weil hätte man die 3 Punkte dort nicht gemacht und das war alles andere als einfach nach der Auswärtsreise. Die Mannschaft war schon wirklich am Zenit zu diesem Zeitpunkt und wir haben es wir haben einen Weg gefunden, dort zu gewinnen. Und dann Start, neues Jahr, Cup, 25 Minuten. Ein paar haben mir nachher geschrieben, ja, das war das Beste, was sie je gesehen haben. Und dann Gegentor, sehr unglücklich, Ausfall Maxi Hoffmann. Dann haben wir das mit unserer Jugend nicht auffangen können. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Das ist ein Lernprozess. Sind ausgeschieden und es hat extrem weh dann. Erstes Spiel, große Erwartungen für den ganzen Verein. Danach Salzburg, lange geführt. Mit ein bisschen Glück hätte man vielleicht auch einen Punkt oder einen Dreier machen können. Wieder verloren und dann startest du mit 2 Niederlagen. Mhm. Und ja, ich denke, alle Trainer wissen dann, was das bedeutet.
Mit Sicherheit. Aber weil Alex Huber das vorhin auch angesprochen hat, inwieweit haben Sie dich da auch selbst dann in die Verantwortung genommen, zum Beispiel Thema Grundordnung? Und das ist ja auch zuletzt immer wieder diskutiert worden, Auswärtsspiel Arnheim, Dreierkette, Fünferkette. Sie haben dann gesagt, wir spielen sie auch immer wieder, wir switchen. Mhm. Erwarten Sie vielleicht zu viel, verlangen Sie zu viel von Ihrer Mannschaft?
Ja,
in gewissen Situationen?
Ich verlange sehr, sehr viel. Das ist meine Herangehensweise. Ich probiere die Jungs täglich zu fordern, im Training, mit Besprechungen, Analysen. Die Aufstellungen, die Systeme haben sie jetzt im Frühjahr eigentlich immer ergeben, wer gerade fit war, beziehungsweise wer gerade vom Training wieder zurück oder von der Verletzung ins Training wieder eingestiegen ist. Und dementsprechend alle 3-4 Tage haben wir jetzt ein Spiel gehabt. Es war immer eine andere Mannschaft, war immer nicht ganz einfach zu lösen, sehr kurzfristig und trotzdem haben wir es, glaube ich, dann bis auf Arnheim da, kann man jetzt reden, Dreierkette, Viererkette, Fünferkette. Die 2 Tore, wenn man es gesehen hat, wir haben einfach nicht die Läufe früh genug aufgenommen und haben die einfach laufen lassen. Und da reden wir dann nicht über Mannschaftstaktik, sondern reden wir dann wirklich individuelle Sachen und dementsprechend, ich weiß schon, ihr nehmt das dann ganz gern auf, aber die Jungs wissen, was wir da verbockt haben. Dort war eine Riesenstimmung, das waren einige nicht gewohnt. Dort war Emotionen bei den Fans, das international durchaus vorkommt, mit Rauchbomben etc. Das war wirklich eine abgebrühte
Mannschaft wie Tessa in diesem Spiel. Und wir haben das einfach versäumt, im ersten Spiel den Sack zuzumachen. Und so wie wir sie überrascht haben, haben sie uns dann in Holland erwischt.
Ja, umso größer war dann der Druck natürlich in der Meisterschaft zu bestehen. Markus Schopp, können Sie das nachvollziehen, dass das natürlich für einen Trainer sehr schwierig ist? Auch schon angesprochen, Veränderungen im Kader, aber natürlich gleichzeitig die Erwartungshaltung bei einem Club wie Rapid eine andere als eben bei einem Club, der nicht so viele Fans im Hintergrund hat, wo man eigentlich immer vorne mitspielen soll, ne?
Ja, natürlich. Das Anspruchsdenken bei so einem Verein ist riesig. Themen wie Abgänge im Winter, wie zuvor schon erwähnt, rücken komplett in den Hintergrund. Und es geht halt nachher darum, als Trainer da einen Weg zu finden, trotzdem diese Ziele zu erreichen. Und ich glaube, dass es nachher ganz, ganz wichtig ist, vor allem in diesen Momenten, wie angesprochen, Niederlage gegen Hartberg, der Meisterschaftsauftakt gegen Salzburg verloren. Da einfach die Themen wirklich so herauszufiltern und mit den Spielern zu teilen, dass sie einfach verstehen anfangen, dass die Prinzipien funktionieren, aber dass es halt nachher oft im individuellen Bereich Themen gibt, die man verbessern muss. Und desto besser jemandem das gelingt, das auch aufzuzeigen, desto mehr fangen die Spieler nachher auch daran zu glauben an. Und nochmal, ich habe den Eindruck gehabt im Frühjahr, dass es noch 60 Minuten in den Anfängen, in den ersten Spielen meistens so ein bisschen am Bruch gekommen ist. Die Intensität konnte nicht so gehalten werden. Und ich glaube, dass es da ganz entscheidend wichtig ist, die Gründe herauszufiltern, warum das so ist. Auch Spielercharaktere. Der Ferdl kennt natürlich aufgrund seiner Vergangenheit viele Spieler, aber wenn man mit ihnen täglich arbeitet, kommen ganz neue Eindrücke dazu. Man schätzt die Qualität vielleicht von dem einen oder anderen jungen Spieler besonders nachher. Und diese Prozesse, das sind die Prozesse, für die ist der Cheftrainer verantwortlich. Und wenn man jetzt am Ende sagen kann, wir reden von einer Halbzeit in Vitesse, wo man darüber diskutieren kann, ob das alles so funktioniert hat, ja oder nein, dann ist es auch da wichtig, zu wissen, warum nicht. Und einfach seinen Weg zu gehen, mit seinem Team, mit den Spielern, sie mitzunehmen. Und dann kommt man dorthin, wo man jetzt dann ist. Jetzt ist man in den Top 6, hat natürlich ein bisschen einen Handlungsspielraum bei dem einen oder anderen Spieler, wo man ja wirklich sagen muss, okay, wenn der sich verändern will, dann soll er sich erst dann verändern. Also es tun sich viele Dinge auf und die Jungen haben natürlich eine tolle Plattform, um den nächsten Schritt zu machen.
Ich glaube, dass das gestrige Spiel ein gutes Beispiel dafür war, was eine Woche ausmachen kann. Weil vorher war es wirklich halt immer Spiel, wo fliegen wir hin, wo reisen wir weiter, wer ist gerade krank, wer hat Corona, wer kann spielen, nächstes Spiel. Und diesmal war es wirklich eine Woche Vorbereitung und man hat, glaube ich, von Anfang an gesehen, das war ganz klar, was hat Rapid vor, was ist der Plan. Die Spieler wissen mittlerweile auch, was erwartet der Trainer und das Spiel war ja dann auch gleich in Richtung Rapid gekippt. Das hätte noch mal zurückkippen können, aber es war ganz klar, dass da in der Woche, der Kevin Wimmer hat es auch vorher gesagt, wir haben einen guten Plan, wir wissen, was wir tun sollen, das hat man dann auch gesehen. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass sich Rapid in der Meistergruppe steigern wird, weil jetzt, ich weiß schon, viele Fans können das nicht mehr hören und Doppelbelastung und die werden doch zweimal in der Woche spielen können und so, aber um das geht es gar nicht so. Es geht eher darum, dass man genug Zeit zur Vorbereitung hat und dann den Spielern wirklich genau erklären kann, was machen wir, wie kann man Klagenfurt wehtun und nicht nur, welche Elf kriegen wir gerade noch zusammen, die fit sind für ein Spiel auf hohem Niveau. Und das hat man gestern gesehen und ich glaube, das wird jetzt ein Vorteil von Rapid sein, dass sie das jetzt, ich glaube, eine englische Runde gibt es noch, die haben dann eh alle. Mhm. Und sonst wird da jeweils eine Mannschaft, die gut vorbereitet ist, auf den Gegner einlaufen. Und wenn nicht noch irgendwie eine zusätzliche Corona-Welle kommt, dann wird es eigentlich keine so großen Überraschungen mehr geben. Also ich glaube, dass für den Trainer jetzt das Arbeiten leichter wird.
Ja, Ende April gibt es eine englische Runde, schon angesprochen. Heute war übrigens auch die Auslosung für den Finaldurchgang, in dem Fall für die Meistergruppe. Und für Rapid heißt es also schon wieder gegen Klagenfurt zu spielen, aber diesmal eben in Kärnten im Wörthersee-Stadion. Das ist also dann der Auftakt. So sehen natürlich all diese Spiele dann bei uns exklusiv auf Sky über die jeweils vollen 90 Minuten. Wollen wir vielleicht ein paar Personalien auch ansprechen, Ferdinand Feldhofer, weil wir gesagt haben, junge Spieler, die jetzt bei Ihnen die Chance bekommen, die sie auch nutzen. Da gibt es zum Beispiel einen wie Moormann, dessen Vertrag ausläuft, obwohl der jetzt schon einige Spiele absolviert hat. Bei Zimmermann hat man schon verlängert. Spießt sich's da? Hat der andere Angebote oder wann gibt es da Vollzugsmeldungen? Weil ich gehe mal davon aus, der Trainer hätte ihn gerne, wenn er ihn auch immer wieder aufstellt.
Ja, ich glaube, der Malle hat bei mir fast jedes Spiel einen Startweg gemacht.
Sowohl oder jedes, glaube ich sogar. Dreierkette, auch Linksverteidiger.
Ja, es ist universell einsetzbar, es ist sehr fleißig, arbeitet sehr viel, auch im Hintergrund.
Und ja, natürlich wünsche ich mir, dass er bei Rapid bleibt. Ich denke, Gespräche sind am Laufen und werden wir ja sehen. Ich bin sehr zuversichtlich.
Ja, dann gibt es eben die Möglichkeit, auch das haben wir ja schon angesprochen, dass es für den Geschäftsführer, für Zoran Barisic und für Sie natürlich auch tatsächlich einige Veränderungen vorzunehmen, weil sehr viele Spielerverträge auch auslaufen. Inwieweit geben Sie da Ihre Meinung ab? Inwieweit entscheiden Sie das natürlich dann auch mit, weil Sie sagen, das ist ein Spieler, diese Position, da brauchen wir zum Beispiel einen Schick, um nur einen zu nennen. Oder was macht man auch mit den Spielern, die gerade ihr Comeback gefeiert haben, wie Schobesberger, wie Dibon? Wie schwierig ist es da auch natürlich, bald Klarheit zu geben für diese Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen?
Ja, ich denke, es war jedem klar, dass es spätestens im Sommer einen großen Umbruch geben wird, dass er jetzt schon eingeleitet ist und ja, mittendrin, dass wir da dabei sind. Das kriegt auch jeder mit. Dementsprechend ja, bin ich schon ganz zufrieden aktuell, wie alles läuft. Ich sehe es als Chance, der Verein sieht es als Chance, ja, Spieler zu verpflichten, die immer sonst vielleicht nicht die Möglichkeit hat, Spieler zu behalten, die wir unbedingt halten wollen und vielleicht auch Spieler nicht zu behalten, die wir nicht haben wollen. Und dementsprechend sind wir gut beraten, dass wir jetzt aktiv im Hintergrund arbeiten. Das machen wir auch, das ist eh selbstverständlich. Wir besprechen das fast täglich, also wirklich ich mit Steffen Hoffmann, mit der Scouting-Abteilung, mit dem Zoran Barisic. Und ja, wir wissen ziemlich genau, was wir im Sommer brauchen und eines ist auch klar, also träumen braucht man nicht, dass wir jetzt da, weiß nicht, wie viel Geld ausgeben können für einen Transfer. Aber den Weg haben wir einfach eingeschlagen mit jungen Spielern, aber wir brauchen sicher auch Erfahrung, damit sich die Jungen entwickeln können.
Also um's umgekehrt vielleicht zu fragen, all die Spieler, die jetzt unter Vertrag sind, werden nicht auch einen Vertrag bekommen, kann man davon ausgehen? Das ist auch budgettechnisch nicht möglich.
Das kann durchaus so sein, ja.
Ja. Alex,
bitte. Ich habe es einmal. Es wird in Österreich ungern über Geld geredet, aber wenn man lang dabei ist, weiß man ungefähr, in welchem Bereich man sich da bewegt. Und ich habe es einmal ausgerechnet, mir wurde jetzt nicht dezidiert widersprochen, also es dürfte ungefähr hinkommen, es wären, glaube ich, ungefähr 5 Millionen Euro frei. Das heißt, da kann man schon einiges machen, selbst wenn man vielleicht das Budget runterfahren muss aufgrund der ganzen Coronavirusse. Aber da ist einiges frei, da kann man was tun und soweit ich das mitbekommen habe, wird das ein richtig großer Umbruch und es wird eine veränderte Rapid-Mannschaft einlaufen, die aber, auch wenn sie vielleicht billiger ist, ist vielleicht ein bisschen spekulativ, aber ich glaube nicht, dass sie schlechter sein wird als die aktuelle.
Ja, fällt doch verschmunzelt. Ist der Betrag noch größer?
Nein, ich bin jetzt nicht so involviert, aber klingt da nicht so schlecht.
Ja, aber die andere Frage ist, muss man noch mehr Umbruch machen, wenn es eh schon jetzt einen gibt, dadurch, dass schon einige junge Spieler sind? Das ist dann immer die Frage, nicht? Wenn es jetzt schon ganz gut läuft, wie viel man noch braucht. Also das ist natürlich dann die Überlegung. Übrigens, wir haben jetzt eine Zuseherfrage, vielleicht können wir die auch kurz einblenden, apropos Neuzugänge, weil eben ein paar Millionen offensichtlich übrig sind. Da haben wir es. Kommen Greil und Peretz zu Rapid? Also, ich nehme an, es geht um Patrick Greil und um Eliel Peretz, den Ferdinand Feldhofer natürlich kennt aus seiner Zeit bei Wolfsberg. Interessanter Spieler.
Ja, absolut. Beide Spieler sehr interessant. Beim Eli ist so, den haben wir wirklich unbedingt haben wollen für Wolfsberg. Hat eine gute Entwicklung gemacht, ist universell einsetzbar. Hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt mit dem Speed, mit der Dynamik. Auch mit Zweikampfführung. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess und ist jetzt eine sehr gute Stütze geworden in Wolfsberg. Ja. Und zum Greili, ja, auch ein sehr interessanter Spieler.
Da sagen ja alle, es ist schon erledigt.
Ja, ich denke, das handeln wir bei Rapid dann immer so, wenn alles erledigt ist und wirklich alles unter Dach und Fach ist, dann bestätigen wir das auch.
Ja, also es schaut gut aus, kann man das so sagen?
Ja. Nein, ich denke, dass wir schon im Hintergrund ganz gut unterwegs sind. Ja. Wer dann wirklich wann präsentiert wird, das obliegt dann doch dem Verein.
Aber die Frage ist ja auch, also angenommen, wenn ein Greil kommt, wenn ein möglicherweise ein Peretz kommt, was heißt das dann für Spieler, die jetzt bei Rapid gerade auf diesen Positionen spielen?
Ja, ich glaube, das wird der Grund sein, warum das auch noch nicht so nach außen gedrungen ist. Klar, es kommen immer wieder Gerüchte auf. Man hört von Namen, aber es gibt ja keine Bestätigungen. Das bedeutet einfach, man ist da sehr, sehr achtsam. Man versucht einfach jetzt dann vielleicht diese Situation zu nutzen mit der Qualifikation für die Top 6, um da früher Klarheit herzustellen. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, mit den betroffenen Spielern intern auch die Erstgespräche zu führen, einfach sie darüber in Kenntnis zu setzen. Und dann ist das schon irgendwo der normale Prozess. Das ist einfach ganz normal. Spieler verändern sich. Der Verein hat auch das Recht, sich zu verändern. Einfach Themen, auf Positionen so anzugehen, dass sie einfach Qualität anders interpretieren, einfach andere Voraussetzungen von Spielern auch fordern. Und wenn das nachher Spieler sind, wie die beiden zuvor genannten, dann sind das einfach Spieler, die ja, gut in die Idee vom Viertel passen könnten.
Es gibt eine wahnsinnige Dynamisierung beim Scouting, beim internationalen, am Transfermarkt. Vielleicht, wenn man es nur als Beispiel nehmen kann, der Robert Ljubicic wurde ungefähr vor einem Jahr verpflichtet, war dann bei St. Pölten in der Quali-Gruppe nur ein Ersatzspieler, hat sich verabschiedet, gegen Klagenfurt übrigens eine Relegation, mit einem blöden Foul, war 5 Spiele gesperrt. Dann war er relativ bald verletzt, war krank, hat Corona gehabt. Dann hat er sich gegen LASK eine unnötige rote Karte abgeholt. Also wirklich nicht die besten Voraussetzungen. Und trotzdem, wenn er gespielt hat, hat man das große Potenzial gesehen, ist dann immer besser in den Schuss gekommen. Und Rapid hätte ihn tatsächlich schon im Winter wieder verkaufen können um gutes Geld. Also das ist jetzt alles, das geht schon so schnell, dass es, glaube ich, auch eminent wichtig ist, dass der Verein jetzt eben so Spieler wie Greil frühzeitig sich sichert, weil im Sommer nicht nur Spieler weggehen werden, die keinen Vertrag mehr bekommen, sondern es wird wahrscheinlich auch wieder Verkäufe geben. Das ist mittlerweile einfach so. Das klingt vielleicht sehr unromantisch und dann heißt es ja die Söldner. Aber so ist es mittlerweile. Ich glaube, so mit Mannschaften 2-3 Jahre aufbauen, das geht nicht mehr. Zumindest nicht auf der Ebene, wo sich Rapid bewegt. Man muss wahrscheinlich im Winter schon wissen, wer kann die Spieler, die jetzt im Frühjahr gerade richtig gut werden, vielleicht nächsten Sommer ersetzen, damit man frühzeitig dran ist und dann wieder frühzeitig im Trainingslager dann schon eine fertige Mannschaft hat oder eine möglichst fertige.
Vorausschauende Planung könnte man sagen. Ein paar Personale möchte ich eben auch in diesem Zusammenhang ansprechen. Ljubicic ist angesprochen worden. Ferdinand Feldhofer, korrigieren Sie mich, ich finde, das ist einer der Schlüsselspieler im Moment, auch gestern wieder. Die Art und Weise, wie er diese Positionen ausführt, sowohl defensiv wie offensiv.
Ja, ich denke schon. Also der Robo, Grülli vorher schon angesprochen, also diese Achse. Jetzt der Kevin Wimmer, Manu Aivu. Also da haben wir im Zentrum schon eine Achse, die ja, jetzt Verantwortung übernimmt und einfach vorangehen. Es besteht, wir haben die Gefahr, wir haben jetzt einen Umbruch und muss ich bestätigen, ja, es kann ja durchaus sein, dass auch für diese Spiele im Sommer dann ja, sehr lukrative Angebote vorliegen und dann müssen wir einfach auch gerüstet sein, dass wir ja, den Umbruch nochmal ganz neu starten. Und das wird alles andere als einfach. Aber wir wissen, das kann passieren. Wir sind hoffentlich dann gut vorbereitet und werden dann Lösungen finden.
Aber die Frage ist ja auch, es hat ja geheißen, auch bei Ihrem Antritt, und das war ja auch der Wunsch von Rapid, dass es ab und sofort auch ein dominantes Auftreten geben soll. Das hat ja natürlich auch dann Auswirkungen auf die Grundordnung, auf die Taktik. Da kann man natürlich jetzt bei Verpflichtungen dementsprechend auch agieren. Ist das dann das bevorzugte Ziel, zum Beispiel die Raute im kommenden Sommer zu spielen? Oder ist es dann weiterhin so, dass man sagt, wir wollen flexibel sein in jegliche Richtung?
Ja, also flexibel möchte man auf jeden Fall auftreten. Ich glaube, da ist gar nicht so wichtig, welche Grundordnung dann wirklich am Papier steht, sondern da geht es eher um Räume und wie man die belauft und wo man dann Überzahl schafft. Also so denken wir, so arbeiten wir und dementsprechend suchen wir einfach Spieler, die dann schon in beide Richtungen wirklich intensiv spielen können, die auch Druck aushalten, weil das ist bei Rapid natürlich ein anderes Anforderungsprofil. Das hat man auch schon oft gesehen, dass Spieler von kleineren Vereinen gekommen sind, die dann nicht funktioniert haben bei Rapid. Und dementsprechend müssen wir uns da schon ja, rundum einfach wirklich schlau machen und dann gute Entscheidungen treffen.
Ja, und da gibt es auch Spieler, die in aller Munde sind, aber die auch noch ihre Position suchen. Da ist zum Beispiel Yusuf Demir so einer. Und dazu gibt es jetzt auch eine Frage eines Zusehers, die wir an unsere Runde hier weitergeben möchten. Also woran liegt es? Schreibt hier der Kilian, dass Demir seine Leistung nicht auf den Platz bringen kann. Markus Schopp.
Ja, zuerst einmal müssen wir wissen, wir reden da noch immer von einem sehr jungen Spieler.
Sommer wieder 19.
Ja, ist für mich noch ein relativ junger Spieler. Das, wir leben jetzt in einer Phase, wo es das Alter oft gar keine Rolle mehr spielt, weil man ja weiß, dass bei Salzburg sehr viele junge Spieler sind. Aber ich glaube, dass der Demir in ein ganz anderes Anforderungsprofil reinpasst. Er ist ein hervorragender Fußballer. Ich meine, nicht umsonst schafft er den Sprung nach Barcelona. Ist jetzt wieder zurück und ist so ein bisschen auf der Suche jetzt dann nach seiner Rolle und ich glaube, dass man natürlich ganz genau wissen muss, was gibt uns der Spieler, was hat er für Qualitäten, wir wissen, was er für Themen hat. bin ich als Trainer bereit, auf diese Themen einzugehen, um ihn einfach noch in seiner Entwicklung so voranzutreiben? Oder ist es ein Spieler, der mich in meiner Idee, wie ich Fußball spielen möchte, einfach nicht das gibt, was ich nachher brauche? Das ist auch wichtig, dass man das nachher erkennen kann, trotz einer Qualität, die dieser Spieler hat. Ja, da gibt es ja oft die unterschiedlichsten Entwicklungen. Und wir reden nochmal von einem sehr jungen Spieler, der einfach sehr viel Potenzial hat. Die Frage wird jetzt dann sein, was macht er für den nächsten Schritt? Wie entwickelt er sich? Wie nützt er die Möglichkeit in einer Mannschaft, die sich ein bisschen im Umbruch befindet, kann man ja durchaus jetzt dann so sagen, wo einfach vieles passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Wie schafft er sich dort eine Position zu finden? Ich glaube, die letzten Einsätze geben ihm einfach die Möglichkeit, dass er sich präsentiert. Aber nochmal, die Frage ist, in der Art und Weise, wie der Ferdl spielen will, ist das ein Spieler, der dieses Potenzial mit sich bringt, um sich einfach so entwickeln zu können? Oder ist es ein Spieler, der einfach Defizite hat? Und dann muss man auch wissen, was das für einen Spieler wie für einen Demi bedeuten kann.
Also ich habe es in der Zeit von Didi Küber so mitbekommen, dass das nicht immer ganz gepasst hat. Aber eines hat immer gepasst, das war der Einsatz von Yusuf Demir im Training. Deswegen war ich dann ein bisschen überrascht, wie es dann geheißen hat, er braucht so lang. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Kopfsache gewesen, weil wenn ein 18-Jähriger zu seinem Traumclub, und das war in dem Fall wirklich jetzt nicht nur vorgeschoben, sondern es war wirklich sein Traumclub, kommt, ganz, ganz knapp dran ist, dass er dort auch den Durchbruch schafft. Also ich brauche mir nur das Spiel gegen Benfica hernehmen, wenn der Lattenschuss reingeht, dann ist Barcelona in der Champions League aufgestiegen und dann ist das überhaupt kein Thema, ob sie ihn kaufen oder nicht, weil dann ist er einfach ein Barcelona-Spieler und sie könnten ihn sofort wieder mit Gewinn weiterverkaufen und dann wird es doch nichts. Also ich glaube, das hat schon einiges mit so einem jungen Menschen gemacht und gestern, finde ich, es war weit weg von überragend, aber das war jetzt eine beste Leistung trotzdem, seit er wieder retour ist. Er kommt langsam wieder rein und das Wichtigste wird wahrscheinlich für ihn sein, dass er mit möglichst wenig Druck und vielleicht dann diesem ganzen Rundherum, was uns Journalisten natürlich sehr interessiert, weil der Yusuf Demir einfach mittlerweile ein großer Name ist, aber dass er einfach nur Fußball spielen kann, das hilft ihm wahrscheinlich am meisten. Und ich habe den Eindruck, dass das Schritt für Schritt jetzt wieder wird. Ich höre, dass ihm eigentlich gut geht, dass er wieder langsam in Schwung kommt und wenn er dann diese Leichtigkeit wieder findet, wird er auch wieder einen Unterschied für Rapid ausmachen können. Aber so die Zeit zwischen, es wird doch nichts bei Barcelona und ich bin jetzt wieder bei Rapid, das war wahrscheinlich gerade für einen 18-Jährigen nicht ganz so leicht zu verarbeiten, wie wir halt uns jetzt da vorstellen, weil der muss doch gut sein. So, ja, eh. Ja,
mit Sicherheit, ganz
schwierig. Aber es gibt halt andere Faktoren auch noch für einen Teenager.
Und man hat den Eindruck, Ferdinand Feldhofer sucht auch eine Position für ihn, weil gestern war es ja dann eher über den Flügel, nicht so im Zentrum, wo er sich oft auch etwa gegen die Tesse festgelaufen ist. Was ist die ideale Position für ihn?
Ja, also in der Offensive ist er universell einsetzbar. Ob er dann vom Flügel über die rechte Seite kommt oder gleich im Zentrum startet. Er ist so intelligent, dass er die Räume findet, dass er die Position richtig ausübt, dass er mit dem ersten, zweiten Kontakt dann auch gleich noch vorkommt. Das kann alles. Also ich muss jetzt auch mit anschließen, die Entwicklung passt zurzeit hundertprozentig. Es ist viel auf ihn eingeprasselt, viel Druck. Traum eventuell einmal vorübergehend geplatzt. Mhm. Er ist bei uns jetzt wirklich gut aufgehoben. Ja, wir bemühen uns, dass wir ihn wirklich weiterentwickeln und er muss jetzt einfach den Step schaffen, dass er ein absoluter Stammspieler bei uns wird. Und
aber was fehlt ihm dazu? Ist es die Physis, ist es die Antrittsschnelligkeit, ist es das Defensivverhalten?
Nein, das bringt er alles mit. Also er hat alleine jetzt, wenn ich jetzt gegen den Ball im Gegenpressing rede, er hat ja sicher da den besten Impuls aktuell von uns in der Mannschaft, weil er das einfach tagtäglich auch bei Barcelona trainiert hat. Und das brauchen wir. Wir wollen dominant auftreten. Das heißt, wir werden mehr Ballbesitz haben, wir werden mehr in der gegnerischen Hälfte agieren. Und wenn ich dann einen Spieler habe, der im Gegenpressing solche Impulse hat wie er, ja, dann perfekt. Und dass er mit Ball immer besser wird. Ich bin auch der Meinung, jetzt hat er seine beste Trainingswoche auch gehabt. Jetzt haben wir mal Zeit gehabt, eine Woche zu trainieren. Das wird. Also
kann er wieder in der Startformation stehen am Sonntag?
Ja, natürlich. Also er ist ja jetzt auch jede Woche einmal in der Startformation gestanden, nur wir haben noch alle 3-4 Tage gespielt. Und dementsprechend hätte, glaube ich, niemand in seinem Umfeld eine Freude gehabt, wenn ich ihn von Anfang an immer spielen lasse und er hätte dann eine Verletzung gehabt. Und Fakt ist oder war auch, wir haben einen Ist-Zustand im Sommer gehabt, einen physischen, und wir haben jetzt einen gehabt. Und das war nicht in positiver Richtung das Gleiche.
Ja, was alles passiert in Spanien, offensichtlich. Jedenfalls in der Startelf, um das Thema Demi abzuschließen, steht auch Niklas Hedl. Viermal in Folge hat er gespielt, weil ein Paul Gadler angeschlagen war und ist. Und Sie haben gestern nach dem Spiel gesagt, Hedl wird auch die nächsten zwei Spiele die Nummer eins sein. Und danach ist wieder alles offen.
Ja,
es ist so. Wollen Sie die Konkurrenz so unbedingt anfachen? Man sagt immer, bei Torhütern muss man eher klar sagen, wer das macht.
Also jetzt einmal zur Ausgangssituation, wie es war, wie ich gekommen bin. Strebinger verletzt. Pauli Gartler hat es dann unter meiner Ära wirklich sehr gut gemacht. Hat sich dann verletzt. Dann springt der Niki Hedl ein, macht jetzt vier Spiele, ja, als würde er es schon immer machen. So auf die Art gestern super Paraden, extrem so mal hervorheben. Und Pauli hat sich am Freitag leider einen kleinen Rückschlag erlitten, quasi mit seiner Muskelverletzung. Und das heißt, bis zur Länderspielpause wird er auch nicht fit sein. Und dementsprechend wird der Niki die nächsten zwei Spiele einfach einmal zwischen den Pfosten stehen, hoffentlich. Wir sind froh, dass wir jetzt zwei mögliche Einser haben. Man wird sehen, was die nächsten Wochen bringen.
Wir haben eine Frage dazu, die angeblich kurz und knackig ist. Wer ist jetzt die Nummer eins? Also im Moment gibt es zwei, oder wie?
Nein, im Moment ist der Niki, weil der Pauli verletzt ist.
Ja, und dann?
Ja, dann werden wir es sehen.
Okay, ist das nachvollziehbar? Ich meine, Paul Gartler hat jetzt irgendwie den Eindruck vermittelt, dass er es jetzt geschafft hat endlich.
Ja, aber wir wissen, wie es laufen kann. Oft ist eine Verletzung, ist man kurzzeitig nicht verfügbar und der andere kriegt die Chance und der andere nützt die Chance. Zwei Torhüter, ich glaube, der Pauli ist 97, ist 24. Der Niki ist ganz ein junger Torhüter, 20 Jahre. Allein diese Tatsache, dass man sich mit der Thematik beschäftigt, auch bei Rapid in so einer verantwortungsvollen Position, Spieler zu haben, die unter Anführungszeichen noch spurjünger sind, zeigt einfach, dass man mutig ist, dass man am Weg geht. Und ich glaube, dass beide sehr, sehr interessante Torhüter sind. Aktueller U21-Team-Torhüter, der, so finde ich, das sehr, sehr gut bis dato gemacht hat. Also was gibt Schöneres, als zwei Torhüter zu haben in dem Alter, die sich darum raufen müssen? Und ich glaube, das ist ja das, was der Ferl jetzt dann auch sagt. Also einfach einmal sehen, wie sie unter dieser Konstellation sich entwickeln.
Ja. Abschließend noch, wir haben es schon angesprochen, Funtas, irgendwie zieht sich das wie ein Strudelteig. Jetzt war er zwar gestern auf der Bank und man hat den Eindruck, kann man das nicht irgendwie beenden? Ich meine, es ist ja nicht sinnvoll, einen Spieler zu etwas zu zwingen, wo man den Eindruck hat, der will halt unbedingt weg, weil er dort die Möglichkeit hat, einen Lebensvertrag zu unterschreiben. Es soll ja um einige Millionen Dollar sich handeln bei DC United, aber er muss dort noch einen Medizincheck machen. Das ist irgendwie verständlich, wenn man sagt, da kann er sich halt auch sehr schwer verletzen, wenn er halt jetzt unter Umständen einen Einsatz hat. Ist es nicht irgendwie dann einmal an der Zeit auch zu sagen, das war's? Oder wie will man da weiter vorgehen?
Ja, es war jetzt einfach so, dass er bis Sommer Vertrag hat. Das ist Fakt. Dann hat er Corona bekommen, hat ein paar Tage trainiert, hat dann gegen Vitesse eine halbe Stunde, glaube ich, Einsatzzeit bekommen. Da hat man schon gesehen, hui, das ist doch noch nicht so gut. Direkt danach Fieber. Krank geworden, Öffentlichkeit natürlich schlechtes Bild, ist ganz klar. Jetzt ist er wieder seit ein paar Tagen im Training. Gestern war es nicht notwendig, ihn dann zu bringen. Und man wird sehen, was die nächsten Tage dann wirklich bringen werden. Ich denke, wir haben da einheitliches Denken im Verein. Also Reisende soll man nicht unbedingt aufhalten.
Aber er scheint sich an der Ablösesumme offensichtlich zu spießen.
Ja, trotzdem, er hat Vertrag und ich glaube, dass seiner Pflicht ist er sich auch bewusst.
Ja, Alex Huber?
Ich habe es einmal so vom Zoran Barisic gehört, dass er auch einen gewissen Stolz hat und dass er nicht zu allem Ja und Amen sagt. Also ich nehme an, es geht einfach nur darum, wenn ein Spieler dort in 3 Jahren 7 Millionen Dollar kassieren soll. Und dort ist das ja sehr, also gibt es einen Link, wo man die auf dem Cent genau die Einkünfte anschauen kann. Das ist ja dort nicht nur Spekulation. Dann denken sich die Verantwortlichen bei Rapid wahrscheinlich auch, es sollte eine Ablöse geben, die nicht wie ein Hohn empfunden wird. Mhm. Weil wenn man da so viel Geld ausgeben kann und dann, man gehört im Winter, was sind 100.000, 150.000 Euro, dann denkt man sich, da passt irgendwas nicht zusammen. Also ich glaube, um das geht's.
Ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, Rapid hat dann offensichtlich finanziell keine Probleme, weil man würde erstens ein paar Euro bekommen und zweitens 3 oder 4 Monate kein Gehalt zahlen. Also summa summarum reden wir dann über einen höheren sechsstelligen Betrag wahrscheinlich. Insofern, oder?
Das manchmal geht es wahrscheinlich nicht nur ums Geld, sondern vielleicht auch ein bisschen um so andere Dinge, die sie dann vielleicht zwischen Spielerberatern und Verantwortlichen abspielen. Und Taxifund, das war ja auch in der letzten Zeit nicht immer der einfachste bei Rapid, hat aber trotz allem eine großartige Quote. Also wir haben eine Statistik gesehen, dass es in den letzten 20 Jahren wenig Stürmer gegeben hat mit so einer Scorerquote. Und das muss man denken, das war ein ablösefreier Spieler aus St. Pölten, den der Didi Küber damals gegen auch interne Widerstände durchgesetzt hat, weil er gesagt hat, nein, ich will den und ich kriege den hin. Und ich kann mich noch erinnern, da haben wir ein paar die Hände zusammengeschlagen und gesagt, für einen Taxifund, dass einen Legionärsplatz hergeben, warum? Und also die Trainer wissen in der Regel dann schon, was sie machen. Und deswegen finde ich, sollte es dann auch von allen Seiten mit Respekt beendet werden.
Ja. Sein Berater ist übrigens Max Hagmeier, den hätten wir heute auch gerne begrüßt, ist leider erkrankt. Markus Funtos kennen Sie natürlich auch. Sie waren ja damals auch beim SKN als Assistenztrainer.
Ja, super spannender Spieler, wenn man mit ihm umgehen kann und wenn man was weiß, was der Didi sehr gut gekonnt hat oder sehr gut kann, ist es einfach vielleicht damit solchen Charakteren gut umzugehen. Und klar ist es, und das ist jetzt dann vielleicht die Situation mit dem Erreichen der Top 6, hat sich da vielleicht doch die Grundsituation auch verändert im Verhalten vielleicht vom Zocki, weil einfach ein riesengroßes Ziel erreicht worden ist und geht davon aus, dass da eine Lösung gefunden wird.
Ja. Markus, Sie waren übrigens der letzte Trainer von Ferdinand Feldhofer. Wie war denn so als Trainer? Die letzten 6 Spiele Ihrer Karriere.
Ja, letzten 6 Spiele waren es insgesamt, glaube ich, ja, aber 3 hast du mir, glaube ich, nur spielen lassen.
Oje, oje. Ja, nicht gut genug.
Ne? Ja, aber dann hast du gesagt, also da hättest du mich schon noch länger.
Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube, ich war ein angenehmer Spieler zu dem Zeitpunkt. Ja.
Es war nicht die einfachste Situation, muss man jetzt auch mal sagen, glaube ich, damals beim SK Sturm.
Ja, also da muss ich echt sagen, da bist du in was einig geraten, das war nicht mehr zum Retten zu diesem Zeitpunkt. Also wir haben alles probiert, du hast uns damals wirklich erwischt und hast das super gemacht, muss ich nachhinein auch nochmal sagen. Aber der Tank war leer.
Ja. Gut, ein Sieg hat Markus Schopp gefeiert. Jedenfalls, warum ich das auch anspreche, ist, Sie beide haben unter Osim gespielt. Dann gab es eben auch noch diese Zusammenkunft 2013. Man nimmt ja so viel mit. Markus Schopp hat immer gesagt, bei uns Ivica Osim ist schon auch einer der Trainer, wo er am meisten mitnehmen konnte in seiner Karriere. Ist es bei Ferdinand Feldhofer auch so? Man muss immer aufpassen. Sie haben ja auch Josef Hickersberger zum Beispiel gehabt beim SK Rapid.
Ich glaube, man kann für jeden Trainer was mitnehmen. Nicht nur Profi. Bereich, sondern auch im Nachwuchs, die sind ja oft noch prägender, sage ich mal, noch mehr Vorbilder. Osim, Petrovic, ja. Hickersberger, Franco Foda dann. Diese Entwicklung auch mitzuerleben und zu beobachten, war für mich sicher sehr lehrreich. Und ja, also sind schon einige Kapazunder dabei gewesen, wo ich mal einiges probiert habe, abzuschauen.
Ja, und wenn man dann in der ersten Reihe steht, ist man natürlich dann trotzdem ganz vorne, oft auch alleine und lehrreich, nehme ich an. Ferdinand Feldhofer war auch die Zeit in Wolfsburg, oder? Einerseits erfolgreich, am Schluss dann, wie wir alle mitbekommen haben, nicht konfliktfrei, um es vielleicht einmal so zu formulieren. Was haben Sie da mitnehmen können jetzt für Ihren Job bei Rapid, wo Sie sagen, oder in der Phase, wo Sie auch gewartet haben auf den nächsten Job, wo Sie gesagt haben, das werde ich vielleicht nicht mehr so machen oder eben sehr wohl wieder so?
Nein, ich würde es, glaube ich, ganz.
Oder machen Sie es aber noch immer gleich?
Ja, also da bin ich relativ straight. Wir haben uns damals was überlegt, zusammen mit dem Präsidenten, Vorstand und der Weg wurde eingeschlagen, der Weg wurde gegangen und dann war es dann doch wieder anders und dann habe ich aber gesagt, dass ich vielleicht nicht mehr der Richtige für das bin und dann haben wir uns entschlossen, dass wir getrennte Wege gehen, weil es hätte wenig Sinn gemacht, dass ich dann noch ein paar Spiele mache und
ja. Unmittelbar vom Halbfinale, ne? Sozusagen, im Cup. Jedenfalls haben wir noch einmal uns erkundigt, was die ehemaligen Mitarbeiter von Ferdinand Feldhofer beim WAC heute über ihren Ex-Trainer denken.
Wir sind, glaube ich, in der Zeit, war Corona-bedingt eine schwierige Zeit, aber wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir haben irrsinnige Erfolge gehabt in der Europa League und es war eine wunderschöne Zeit, die was leider mit ein paar Nebengeräuschen zu Ende gegangen sind, aber ich glaube, das ist Schnee von gestern.
Ja, es war einmal so, dass ich ja verletzt war, wie er gekommen ist. Von dem her hat er mich da in einer schwierigen Phase in meiner Karriere aufgefangen. Er hat mir auch dann relativ schnell das Vertrauen gegeben. Ich glaube, das habe ich dann auch mit guten Leistungen zurückgezahlt. Und er hat da auch schon in meiner Verletzung immer offenes Ohr für mich gehabt. Ich kann mich noch erinnern, er hat mich einmal vor einem Spiel in die Trainerkabine geholt, hat mir angeboten, wann immer Fahrt ist, dass ich irgendwas machen kann in der Spielvorbereitung oder sonstige Sachen. Da bin ich ihm einfach wirklich sehr dankbar, dass er mir da geholfen hat. Und ja, ich glaube, das war dann eine gute Beziehung zwischen uns zwei.
Ja, es war sicher viele Up and Downs dabei. Wir haben sportlich natürlich schon sehr, sehr schöne Erfolge dabei gehabt, wo wir wirklich viel erreicht haben, in Wirklichkeit auch international viel erreicht haben. Deswegen, wie gesagt, waren viele Up and Downs dabei. Vielleicht ist nicht ganz so ein schönes Ende schlussendlich, aber nichtsdestotrotz haben wir eine gute Zeit gehabt und haben auch eine erfolgreiche Zeit gehabt.
International haben wir keine Angst gehabt vor die Gegner. Er hat uns da immer gezeigt, dass wir gute Lösungen haben, dass wir gut spielen können, auch gegen namhafte Gegner. Und er hat uns da immer gut eingestellt und deswegen, glaube ich, waren wir so erfolgreich. Und es war meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Zeit.
Wir haben sicher in der Feinarbeit, in der akribischen Arbeit, ist er sicher ein Trainer, der immer genau schaut, wie man das angeht, wie man den Matchplan am besten anlegt. Und ja, da hat er gute Arbeit geleistet. Deswegen haben wir natürlich auch dementsprechend Erfolge gehabt. Und er ist sicher ein Trainer, der ja einen Zugang hat und wie gesagt auch sehr akribisch arbeitet.
Der hat sich mit Rapid, glaube ich, ja, ich glaube schon, dass das irgendwo sein Traum einmal war, dass er dort wieder zurückkehrt. Von dem her, glaube ich, haben es beide Seiten nicht so schlecht drauf jetzt im Endeffekt.
Er hat Rapid in die Meistergruppe geführt, hat heute, glaube ich, auch 13-0 gewonnen gegen Austria Klagenfurt. Und ja, wie gesagt, es werden spannende Spiele gegen Rapid und wir freuen uns schon irrsinnig drauf.
Gute Nachricht. Könnte man sagen, oder?
Ja, ich kann auch nichts Schlechtes sagen.
Ja, so soll es ja auch sein, nicht? Obwohl man schon gewusst hat, obwohl sie fast Nachbarn sind, Michael Lindl und Ferdinand Feldhoff, es war nicht immer, aber meine an und für sich eine Reibung kann ja auch ganz gut sein, oder? Für den Erfolg.
Ja, absolut. Also ich denke, Spiele haben sie eh bestätigt. Wir haben eine gute Zeit gehabt, eine erfolgreiche Zeit. Wir sind das zweite Mal dann Dritter geworden. Direkte Gruppenphase dort in die K.O.-Phase dann aufgestiegen. Also trotzdem, dann sind sie nach meiner Zeit noch ins obere Playoff wieder gekommen und ja, es hat alles gepasst.
Und jetzt sieht man sich wieder dann zweimal in der Meistergruppe, natürlich auch gegen den WAC. Heute, wie gesagt, hat es die Auslosung gegeben. Wir sehen dann auch die Spiele von Rapid, die also beginnen am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Klagenfurt und danach schon das Wiener Derby, wo Ferdinand Feldhofer die Möglichkeit hat, erstmals ein Derby im neuen Stadion zu gewinnen. Seit 2016 8 Derbys Rapid, kein Sieg. Man wartet also jetzt dann schon bald 6 Jahre drauf.
Der Steffen Hoffmann wird wahrscheinlich jetzt ergänzen, er hat gewonnen, aber das war halt nur Rapid 2.
Genau, das ist in diesem Stadion möglich gewesen, in der zweiten Liga, ist richtig. Aber der Ferdinand Feldhofer hat die Möglichkeit in der Bundesliga, jedenfalls das sind die Ergebnisse. Und dann kommt Salzburg, WAC und dann zweimal quasi ein Doppel gegen Sturm, zunächst in Graz und dann in Wien. Das sind also die Möglichkeiten. Und wir können auch den Blick machen auf die neue Tabelle nach der Teilung, wo also ein Spieler von Ferdinand Feldhofer vom Meistertitel spricht. Man muss aber schon dazu sagen, es sind 12 Punkte Rückstand. Wir haben auch nachgesehen, es ist das vierte Jahr, seitdem es das neue Ligaformat gibt. Noch nie war der Abstand so groß. Nämlich es gab bisher nur Abstände zwischen 3 und 4 Punkten, zwischen dem ersten und dem zweiten. Jetzt sind es 9 Punkte. Das heißt, bei dem 18 Punkte nach 22 Runden der Abstand war zwischen Salzburg und Sturm. Was sagt uns das aus? Abgesehen davon, dass Salzburg gut ist, was sollten da die anderen Teams sich vielleicht zu Herzen nehmen?
Nein, in erster Linie Salzburg, dass der Jeisel dort einen hervorragenden Job macht. Also ich glaube, ist mit Abstand der beste Punkteschnitt, den je ein Salzburger Trainer gehabt hat. Und ja, auf der anderen Seite sieht man natürlich eine gewisse Ausgeglichenheit mit Mannschaften, so wie es der Ferler vorher gesagt hat, wie Sturm, die gut gestartet sind, aber noch ein bisschen einen Einbruch hatten, mittlerweile wieder auf Kurs sind. Ja, spannend. Also von 2 bis 6, sprich internationale Plätze, wird ein heißer Kampf und ja, auf das freuen wir uns.
Tja, und eigentlich wollte ich jetzt noch mit Markus Schopp sprechen, was wir mit Hartberg machen, nachdem es da heute Gerüchte gegeben hat, dass Kurt Ruß möglicherweise abgelöst wird. Dann hat es geheißen, er bleibt und während wir hier diskutieren, ist eine Entscheidung gefallen, er ist nicht mehr Hartberg-Trainer und jetzt kommt's, Klaus Schmidt wird Feuerwehrmann spielen. Was erwartet ihn dort?
Ein irrsinnig familiäres Umfeld. Ich glaube, Das könnte gut für ihn passen. Ich finde, dass die Mannschaft sich im Sommer auf sehr vielen Positionen massiv verändert hat. Ich glaube, dass die Qualität der Mannschaft sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant sein kann. Und ich bin der Meinung, dass die Mannschaft auch nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen wird. Tut mir für Herrn Kurtl sehr leid, weil ich weiß, mit welcher Energie, mit welchem Herzblut er versucht hat, diese Mannschaft in die obere Gruppe zu führen. Aber ja, ist jetzt einmal so und tut mir leid für ihn, aber natürlich für Hartberg, muss man sagen, ist es eine Möglichkeit, jetzt einen neuen Impuls zu setzen und mit Klaus einen sehr, sehr spannenden Trainer. Ja.
Das sieht man auch, wie schnell es geht. Vor ein paar Wochen haben wir darüber geredet, Kurt Ruß, großer Sieger in Hütteldorf, große Tristesse bei Rapid, jetzt ist er seinen Job los, Rapid ist in der Meistergruppe, vom Cup aus redet kaum noch wer. Also Fußball ist halt schon auch ein ganz eigenes Geschäft.
Ein brutales Geschäft auch und danach tagt noch 1,5 Jahresvertrag bis Sommer 2023 für Klaus Schmidt beim TSV Hartberg und so schnell vergeht die Zeit. Ein paar Themen hätten wir noch gehabt, aber es ist vorüber. Danke vielmals fürs Kommen, Ferdinand Feldhofer, für die offenen Antworten und alles Gute in der Meistergruppe.
Danke.
Alex Huber, Dankeschön fürs Dabeisein. Und Markus Schopp, der hat viel zu tun. Er ist nämlich morgen schon wieder im Einsatz in der Allianz Arena beim Spiel der Bayern gegen Salzburg, das es zu sehen gibt bei uns auf Sky. Ab 19.30 Uhr informieren wir Sie und am Mittwoch gibt es auch Champions League. Da spielt dann Real Madrid gegen PSG. Also Sie sehen schon viel Fußball und dann am Wochenende natürlich die Bundesliga. Das war's von heute für heute von uns. Schönen Abend, Wiederschauen. Danke.